Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Ja, so war das Mitte der 50er in der Fernsehwerbung, ungefähr in derselben Zeit wie diese zauberhafte Pudding-Werbung, nämlich 1958 wurde das sogenannte Ehegattensplitting eingeführt. Jetzt spulen wir mal gute 60 Jahre weiter. Die wichtigsten Fragen der Frau sind bei weitem nicht, was ziehe ich heute an und was soll ich kochen. Das Ehegattensplitting, Überraschung, gibt's aber immer noch. Und das ist komplett rückschrittlich, denn das benachteiligt gleichberechtigte Karrieren, sagt die Arbeitsrechtlerin, Bloggerin und Buchautorin Nina-Katrin Strassner, im Netz unterwegs als Jura-Mama. Generell würde uns die Gesetzeslage die Entscheidung für eine Familie auch alles andere als leicht machen. Keine Kinder sind keine Lösung, heißt ihr Buch, und ich freue mich, dass sie heute Teil unseres Radio Days ist. Hallo Frau Strassner.
Hallo.
Ehegattensplitting ist das Stichwort. Über 60 Jahre gibt es dieses Verfahren schon, Einkommenssteuer von Ehepartnern zu gleichen Teilen zu berechnen. Gehört abgeschafft, sagen Sie, so habe ich es zumindest rausgelesen. Warum denn?
Ja, das ist also mal abgesehen davon, dass einem ja schon der Begriff Kopfschmerzen macht, ne? Wenn man ihn irgendwie so anguckt, ist es auch gar nicht so einfach zu verstehen. Ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, sich vor einer Familiengründung über solche Dinge Gedanken zu machen. Es ist schlicht so, dass es ein Vorteil ist, ne? Das ist ganz wichtig, dass man das von der Perspektive betrachtet. Also was möchte das Ehegattensplitting eigentlich fördern? Für was ist es ein Vorteil? Und das fördert eben innerhalb einer Ehe, und zwar nur innerhalb einer Ehe, völlig egal, ob da Kinder sind oder nicht. Wenn der eine möglichst viel verdient und der andere möglichst wenig verdient, dann kommt ein ziemlich großer Steuervorteil, je nachdem, wie groß der Unterschied ist zwischen den beiden Einkommen dabei raus. Mhm. Und das hat halt, wenn dann eine Ehe unter Umständen nicht gut geht und auch wenn es um Rentenansprüche des jeweils weniger Verdienenden geht, natürlich ganz massive negative Auswirkungen.
Vor allem dann meistens ja immer noch für die Frau, oder? Denn die ist ja meistens die, die weniger arbeitet und weniger verdient.
Genau. Wir sind natürlich immer bemüht, viel von Eltern zu sprechen, und das halte ich auch für richtig, ne, dass man immer beide da anspricht. Aber wenn wir uns das in Deutschland angucken, dann ist es, gibt es ja, glaube ich, sogar neueste Zahlen, dass Väter zu 94% in Vollzeit arbeiten und Frauen so um die 70% in Teilzeit, zumindest familienbedingt, also wenn sie Kinder haben. Und wenn man sich das mal anguckt, dann ist eben die Verteilung so. Also müssen wir jetzt hier auch tatsächlich einfach mal mit den Realitäten reden. Es sind die Männer, auf die aufgrund der Vollzeitarbeit einfach mehr Geld nach Hause bringen. Und oftmals ist es natürlich auch so, wenn Frauen in so klassischen Frauenberufen, wie man sie ja schimpft oder nennt, da wo viele Frauen sind, die sind oft auch schlecht bezahlt. Das heißt, wir haben oft da schon oft einen Einkommensunterschied.
Warum wird an so einer antiquierten Sache wie dem Ehegattensplitting immer noch festgehalten? Was glauben Sie?
Ja, das fragt man sich, ne? Da könnte man einmal irgendwie polemisch und so ein bisschen unsachlich rangehen und sagen, wenn die Entscheider an den Entscheidertischen eben auch diese Verteilung leben, dann schneidet man sich ins eigene Fleisch. Also bei uns hat es auch nach den Kindern eine ganze Weile gedauert, bis das Ehegattensplitting für uns kein Vorteil mehr gewesen ist. Ne? Das heißt, man müsste letztlich, glaube ich, für ganz, ganz viele Bereiche, wenn man das einfach abschaffen würde, schafft man in ganz vielen Familien faktische Nachteile. Deswegen glaube ich auch, man sollte das auch auf gar keinen Fall ersatzlos abschaffen, sondern man sollte sich eine andere Regelung überlegen.
Würden Sie trotzdem sagen, so wie es jetzt ist von der Gesetzeslage, heiraten lohnt sich, also sowohl mit Kindern als auch ohne?
Nee, es lohnt sich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin glücklich verheiratet seit 13 Jahren. Ich habe das aus Liebe getan und habe mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was das weiter irgendwie, genau. Also das ist ja auch so der einzig schöne, legitime Grund. Ich habe mir weder über Steuern noch über meine Absicherung oder über solche Sachen Gedanken gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eben auch vor allem durch das Ehegattensplitting innerhalb der Ehe eine Aufgabenverteilung fördern, die natürlich, wenn dann so eine Ehe scheitert, übel nach hinten losgehen kann, weil dann der andere natürlich weder die Rentenansprüche hat noch andere vernünftige Absicherungen, weil sich das Familienrecht eben auch so doll geändert hat seit 2008.
Sie sind Fachanwältin für Arbeitsrecht und schreiben in Ihrem Buch von der Gebärmutter als Stolperstein bei der Jobsuche. Haben Sie das selber erlebt?
Ja, das habe ich tatsächlich selber erlebt. Das verheiratet sein, da stand dann in meinen Bewerbungsunterlagen mit Zaubertinte irgendwie drin, ach Mensch, die kriegt ja bestimmt eh bald ein Kind und ist dann raus, ob wir die nicht nochmal vielleicht auf dem Bewerbungsstapel auf die Seite legen. Mhm. Also ich bekam einfach gar mit besseren Noten tatsächlich besser ausgebildet, keine Einladung zum Bewerbungsgespräch, und mein Ehemann zu dieser Zeit parallel mit schlechteren Noten im selben Fachgebiet 9 Einladungen. Und das hat damals dann schon für uns bei uns ganz schön für Verwirrung gesorgt.
Aber jetzt mal aus Anwältinnen-Sicht, lässt sich Diskriminierung bei der Jobsuche überhaupt vor Gericht nachweisen?
Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man das tatsächlich mal schwarz auf weiß hat. Also ich hatte mal eine Sache, da hat die Mutter der Schwangeren zugehört oder war bei dem Gespräch dabei und die konnte eben hinterher bezeugen, dass der Arbeitgeber gesagt hat, dass er den Arbeitsvertrag schon verlängern würde nach einer Befristung, wenn sie jetzt nicht schwanger wäre. Und das sind dann mal Aussagen, wo man tatsächlich sagen kann, oh Mensch, da ging es also gar nicht um ihre Leistung, es ging tatsächlich darum, dass sie schwanger ist und das ist, unser Arbeitsrecht ist ja eigentlich sehr arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet. Da ist das schlicht und einfach nicht erlaubt.
Ja, aber nochmal, um auf diese ewige Frage zurückzukommen, muss der Chef, darf der Chef wissen, dass ich schwanger bin oder es vorhabe?
Ja, ne, das ist lustig, dass man immer wieder sich das so fragt. Also ich erlebe sehr, sehr viel, dass Frauen sehr schlechtes Gewissen haben, wenn sie schwanger sind und wie bringe ich das meinem Chef bei? Das liegt offensichtlich viel in der Betriebskultur. Also es ist so, dass es keinen Rechtsanspruch des Arbeitgebers gibt, irgendwie zu erfahren, dass man schwanger ist. Wenn man Schutzrechte in Anspruch nehmen möchte, wie beispielsweise eben, dass der Arbeitsplatz umgestaltet wird und so, dann sollte man das eben sagen. Es dürfen einem keine Nachteile daraus erwachsen, aber wenn eine Frau einfach Angst davor hat, dass sie sagt, Mensch, da werde ich von dem Projekt abgezogen oder dann mache ich diese nächste Runde nicht mit, darf man das gerne bis kurz vorher geheim halten.
Am Radio Day Macht, Geld, Liebe spreche ich mit der Anwältin und Autorin Nina-Kathrin Strassner. Hallo nochmal, Frau Strassner.
Hallo.
Sagt der Kollege letztens beim Mittagessen so, ich würde mir dieses und jenes ja leisten, wenn mir die Kinder nicht die Haare vom Kopf fressen würden. Ich bin mir sicher, dass der Kollege seine Kinder über alles liebt, aber ich höre die Angst immer wieder mal von Menschen, die über das Kinderkriegen nachdenken, oh Gott, das wird doch alles viel zu teuer, ich kann mir keine Kinder leisten. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich würde dem voll zustimmen. Tatsächlich. Und ich arbeite noch in einem gut bezahlten, privilegierten Beruf, ne, wo man auch in Teilzeit ganz gut Meter machen kann finanziell. Also es lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, dass Kinder ganz viel Geld kosten und das, was letztlich als Familienleistung seitens des Staates, da wird ja sehr, sehr viel reingerechnet. Also beispielsweise fallen auch Drogenberatungsstellen für Jugendliche unter Familienförderung. Da wird also alles Mögliche reingerechnet. Also das, was letztlich bei den Familien durch in Anführungsstrichen Steuererleichterungen oder fälschlicherweise wird das Kindergeld ja auch oft damit reingerechnet, das wiegt es ja bei weitem nicht auf.
Es gibt ja auch immer wieder Studien, die zeigen, wer viele Kinder hat und dann auch noch alleinerziehend ist, ist häufiger von Armut bedroht. Was müsste sich ändern, systemisch hier in Deutschland?
Ja, da könnte man tatsächlich auch nochmal mit dem Ehegattensplitting kommen. Also momentan fördern wir ja quasi den Trauschein. Ne, und aus meiner Sicht müssten Steuererleichterungen und vor allem auch gerade im Steuerrecht müsste da angesetzt werden, dass Steuererleichterungen da ansetzen, wo Kinder sind und nicht da, wo ein Trauschein ist. Also sehr, sehr viele Familien leben in allen möglichen Konstellationen heute. Das ist einfach nicht mehr so wie 1958. Da war Kind quasi an eine Ehe gebunden. Ne? Also uneheliche Kinder waren ja eine gesellschaftliche, soziale Katastrophe. Heute ist das ganz anders. Das heißt, es müssten Steuervorteile daran gekoppelt werden, wo Kinder leben, völlig egal, wie der Familienstand der Eltern ist und nicht daran, ob da ein Familienstand ist, aber keine Kinder.
Jetzt ist das Kinderkriegen die eine Sache, schön für den Moment, wenn man das macht, die Familie gründet. Das hat aber vor allem für die Frauen im späteren Leben erhebliche Nachteile, Stichwort Altersarmut von Frauen. Was ist das Problem und was können wir da tun?
Also ich denke tatsächlich, dass wir mittlerweile, also erlebe ich das auch in meinem Freundeskreis, es liegt überhaupt nicht mehr wirklich an den nicht aufgeklärten Partnerschaften. Also die haben schon alle zu Hause sehr aufgeklärte und sehr gleichberechtigte Ansätze. Es wird immer so leicht ins Private verwiesen. So, da müssen die das halt miteinander ausmachen und so. Das macht es zu leicht. Also es wäre tatsächlich an der Zeit nochmal über die, gerade auch schon beim Elterngeld anzusetzen, zu überlegen, ob man Väter da einfach noch viel stärker mit reinnimmt. Also viel deutlichere Anreize setzt, dass Väter nicht nur 2 Monate oder gar keine Elternzeit nehmen. Und ich bin ja mittlerweile schon so radikal drauf, dass ich gerne fordern würde, dass der Kündigungsschutz in den Schwangerschaften auch auf Väter ausgeweitet wird, weil ich da auch immer mehr Diskriminierung feststelle unter Vätern. Wenn die Elternzeit beantragen wollen, drehen die Arbeitgeber reihenweise frei. Also auch da wackeln Arbeitsplätze mittlerweile. Das heißt, wir können uns da interessanterweise auch schon wieder diskriminierungsmäßig auf Männer konzentrieren, um dann durch die Hintertür gleichberechtigte Verteilungen zu fordern.
Sie sind selber berufstätige Mutter, haben Sie ja auch vorhin schon gesagt. Würden Sie alles nochmal genau so machen?
Nee. Würde ich nicht. Sondern? Also ich würde einiges anders machen. Ich würde auf jeden Fall diese Kinder nochmal haben wollen, auch wenn sie mir den Schlaf rauben seit 10 Jahren. Aber ich würde tatsächlich mehr über die Pläne danach nachdenken als über die Kinderzimmerfarbe und über die Hochzeitstischdeko. Also da habe ich tatsächlich im Verhältnis viel zu viel Gedanken daran verschwendet und das, obwohl ich auch noch vom Fach bin. Also ich würde tatsächlich viel, viel stärker über diese geplante Aufteilung reden, wie das hinterher laufen soll. Und ich würde mir selber auch mehr Fehlertoleranz bei der ganzen Sache zubilligen. Also, dass ich nicht so bei einer Entscheidung bleiben muss, weil mit Kindern ändert sich die Lebenslage so alle 8 Minuten bis 8 Monate. Von daher sich einfach auch da eine Toleranz, auch mir selber. Ne? Das ist einfach das, was ich vielleicht vor 6 Monaten gedacht habe, was funktionieren kann, dann doch nicht funktioniert. Und da tatsächlich auch wesentlich mehr Flexibilität einfordern von meinem Umfeld.
Die deutsche Gesetzeslage ist immer noch viel zu familien- und frauenfeindlich. Aber keine Kinder sind auch keine Lösung, sagt die Anwältin, Autorin und Bloggerin Nina-Katrin Strassner. Dankeschön für das Gespräch.
Ich bedanke mich.